Ist es an so einem Tag natürlich ein besonderes Herzensanliegen, dass jeder von uns nochmal neu ins Nachdenken kommt oder sich zum ersten Mal wirklich Zeit nimmt, darüber nachzudenken, wie ist das mit Gott und Jesus? Weil die Frage ist ja, und ich komme mal ein bisschen runter für die Technik, dass ihr das Mikrofon ändert. Die Frage ist ja, warum, das war schon mal der Aufwecker, warum sind wir hier? Warum sind Sie heute gekommen? Warum bist du heute hier? Das ist ja die Frage, seid ihr hier, weil ihr eben jemand Liebes verloren habt in der Familie? Und ich sehe einige Familien, die ich begleitet habe bei der Beerdigung und ihr seid traurig auf dem Herzen. Seid ihr gekommen, weil ihr hofft, ein bisschen Kraft zu bekommen, Trost? Oder einfach, weil man das nur so macht? Seid ihr gekommen, weil ihr einfach zu der Gemeinde gehört und einfach, es ist ein Gottesdienst wie jeder andere? Erhofft ihr euch selber irgendwas von diesem Gottesdienst? Seid ihr neugierig? Sagt mir Gott etwas? Legt er mir aufs Herz etwas? Ein Liedvers, ein Bibelvers oder nicht? Oder seid ihr hier, weil ihr gezwungen worden seid, weil ihr Konfirmanden seid und ihr müsst eine Unterschrift absuchen oder eure Eltern sind da und ich musste mitkommen, kann ja auch sein. Oder seid ihr hier, weil eure Kinder beim Action-Gottesdienst sind und eben ihr müsst hier ausharren bei der Predigt. Ich könnte euch viel erzählen, was Jesus in Markus 13, das war unser Predigttext, sagen möchte. Er sagt, er kennt die Zukunft. Jesus kennt die Zukunft und er spricht ja nicht an dieser Stelle drüber, sondern an vielen. Und die Zukunft, das Ende der Welt ist nicht rosig. Das ist schwer. Und ich könnte euch jetzt predigen, wie schlimm das alles wird mit Krieg, Umweltzerstörung, Naturkatastrophen. Aber deswegen sind wir nicht hier. Dann würde ich meine Predigt verfehlen. In der Schule wäre das eine 6. Wir sind eigentlich hier wegen der größten Hoffnung, die wir Christen haben, die uns die Bibel gibt, die niemand anderes hat, weil die Bibel sagt, es kommt etwas nach dem Tod. Und sie wird sogar ziemlich konkret, wenn ihr die Lesung eben verfolgt habt. Und alle, die bei der Beerdigung waren, haben diesen Vers am Grab von mir gehört. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Kein Leid, kein Tod, keine Krankheit, Paradies, paradiesische Zustände, Himmel. Deswegen stehe ich hier vorne, damit ich irgendwie es schaffe, euch davon zu überzeugen oder bei denen, die daran schon glauben, nochmal so ein schönes Lächeln heute zu wecken und zu sagen, wow, ich brauche eigentlich keine Angst zu haben vom Sterben, vom Tod. Sterben will keiner. Auch ein Christ sagt nicht, hey, ich freue mich ein Jahr vielleicht im Bett zu liegen, keine Kraft mehr zu haben und ernährt zu werden von anderen. Da freut sich keiner drauf, das kann ich euch versprechen. Aber dann zu sagen, es wird eine harte Zeit kommen, ich muss sterben, aber danach weiß ich, wo ich hingehe. Das ist meine Botschaft, das ist die Bibel, das ist das Evangelium. Darum ist Jesus gekommen, damit wir das mitnehmen. Damit wir keine Angst mehr haben vom Tod. Und wenn man jemanden verloren hat, wissen wir, wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Selbst die, die nicht an Gott geglaubt haben, fallen in seine Hände. Und ja, der wird fragen, woran glaubst du? Und die garantierte Möglichkeit, wie ihr Leben bekommt, ist Jesus. Auch das lese ich immer am Grab vor. Wer an Jesus glaubt, geht nicht verloren. Hat das ewige Leben. Das ist die Botschaft. Nur wenn man dein Handy liest dabei. Wollte ich nur ärgern. Man kann sich ablenken von dieser Botschaft. Man kann auch einfach irgendwo hingehen, Gott den Rücken zu drehen und sagen, Blödsinn. Der Pastor steht da vorne, ich gucke mir lieber hier die schönen Backsteine an, zähle die Löcher und mal gucken, wie lange die Predigt dauert, wie viele Löcher ich dann habe. Klar, das ist eure Entscheidung. Schön, dass ihr heute da seid, dann seid ihr mir nämlich ein bisschen ausgeliefert. Aber die Steine sind auch da, ihr könnt zählen, wenn ihr wollt. Das ist doch das Wichtigste. Zwei Verse sind wichtig in dem Predigttext. Himmel und Erde werden vergehen. Gruß an die letzte Generation, die sie festklebt. Die werden auch nichts daran ändern. Die Welt wird eines Tages untergehen. Das ist die düstere Aussicht, die die Bibel uns gibt. Daran können wir nichts ändern. Das Gute ist, dass Jesus sagt, meine Worte werden nie vergehen. Die Versprechen, die Jesus sagt, die Garantien, die er euch gibt, die verfallen nicht. Kein Verfallsdatum, die sind nicht irgendwann mehr gültig. Darauf können wir uns verlassen. Und wenn Jesus sagt, glaubt an mich und an meinen Vater und dann mache ich euch eine Wohnung fertig, im Himmel, dann hat das Bestand. Menschen haben viele Worte gesagt, die Menschen sind schon längst tot, aber Jesus lebt, nicht nur seine Worte. Das ist der Unterschied. Wenn Nietzsche sagt, Gott ist tot, kann Gott jetzt sagen, Nietzsche ist tot. Wo ist er denn? Der alte Spruch, bekannt. Es ist spannend, weil es nicht nur Theorie ist. Ich stehe ja nicht hier vorne, weil ich irgendwann überlegt habe, hey, ich werde Pastor, hört sich so schön an, Geld ist auch ganz in Ordnung, deswegen mache ich den Job. Auf keinen Fall. Ich habe mich so Studium gequält durch diese blöde Theorie und im Sprachelernen, nicht, weil ich danach Pastor sein wollte, sondern weil ich die gute Nachricht weitergeben wollte. Und ist das nicht eine gute Nachricht? Ich kann Hoffnung haben über den Tod hinaus. Und der Tod kann schmerzhaft sein, das wissen alle, die jemand verloren haben. Das macht das Leben kaputt, das nimmt die Lebensfreude. Und wenn man dann nichts hat, was soll man da machen? Wenn Menschen zu mir sagen, da kommt nichts nach dem Tod, da ist alles schwarz, da ist alles weg, da ist nichts, dann ist das traurig. Ich glaube lieber ohne Beweise und naiv an Jesus und das, was kommt mit dem nach dem Tod, als dass ich so düster denke. Wer weg ist, ist weg. Kommt nicht wieder. Keine Chance. Egal, was man geglaubt hat. Was für ein trauriger Glaube. Und das geht. Wir können kritisieren und überlegen, haben das Leute sich ausgedacht? Mit Jesus. Ist das so eine Art Gebrüder Grimm-Buch? Und dann gibt es aber das Problem, dass Leute wie ich hier vorne stehen und sagen, ich habe es erlebt. Ich bin auch nicht doof. Ersten Kontakt, den ich mit Gott hatte, habe ich zu ihm gesagt, wenn es dich gibt, vergib mir meine Schuld. Als Teenager gelogen, geprahlt, den dicken Hans markiert. Schon wieder Hans, es tut mir leid. Und dann zu beten, vergib mir, wenn es dich gibt, meine Schuld. Und dann zu merken, du fühlst dich einfach leicht wie eine Feder. Kann der Psychologe sagen, natürlich. Du hast das selber gesagt, hast dir selber sozusagen deine Schuld vergeben und deswegen fühlst du dich frei. Und dann bitte schaltet euren Verstand ein. Beim Glauben, bei dieser Welt, bei der Evolutionstheorie. Glaubt nicht alles, was Menschen, auch wenn sie noch so lange studiert haben oder einen Professortitel haben, sagen. Denkt selber. Zum Glauben gehört das Gehirn, weil Gott hat es geschaffen, deswegen sollen wir es auch benutzen, deswegen sollen wir auch den Pastor hinterfragen, die Bibel hinterfragen, aber alle anderen Menschen bitte auch. Und dann selbst ein Urteil fällen. Wenn das stimmt, dass es dieses Leben nach dem Tod gibt und wenn Jesus die Lösung ist, da ranzukommen, dann wäre ich doch doof, wenn ich mir nicht Zeit nehme, darüber nachzudenken. Oder? Wie kann man sich das Leben vorstellen nach dem Tod? Einfach wunderbar. Nehmt das schönste Gefühl aus eurem Herzen, die schönste Zeit und dann mal 1.000 oder mal 10.000. Dann habt ihr vielleicht eine kleine Vorstellung, wie es sein wird. Und da gibt es eine schöne Passage, das ist genau dasselbe. Im Alten Testament, im Buch Daniel, die Wahrheit zieht sich durch die ganze Bibel. Und wer sich mal Zeit nimmt und sie liest, ich empfehle immer die Evangelien zuerst, aber der merkt auch komplett durch die Bibel, dass sich da ein Faden der Wahrheit zieht. Daniel sagt auch, als Prophet in seinem letzten Kapitel von seinem Buch, im Kapitel 12, die Welt wird zugrunde gehen, es wird nicht schön, Naturkatastrophen und Kriege und Krankheit. Dasselbe, wie Jesus sagt. Und dann sagt Gott Folgendes zum Ende des Daniel-Buches zu ihm. Schmeiß das mal an, Malte. Was ist da? Daniel 12, Vers 13. Vielleicht kommt es ja noch. Ich lese schon mal vor. Du aber, Daniel, geh dem Ende entgegen und ruhe. Also stirb. Bis du aufstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Durch die Bibel zieht sich dieser Gedanke, dass es das Leben nach dem Tod gibt. Und man fragt sich mal, wie kann man sich das vorstellen? Viele Menschen denken, jemand stirbt und ab in den Himmel. Und dann sagt man ja so schön im Volksglauben, der sieht uns jetzt von oben zu. Sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, wer stirbt, der ruht und wird dann am Ende der Tage, nennt man auch das jüngste Gericht, etwas duster und fromm, auferstehen und vor Gott stehen. Das ist die Vorstellung, die uns die Bibel gibt. Und jeder weiß das. Wer ruht und schläft, bei dem vergeht die Zeit wie im Schlaf. Wenn Daniel vor, was weiß ich, 3.000, 4.000 Jahren, 5.000, 6.000 gestorben ist und er wacht auf und steht vor Gott, dann wird das für ihn einfach so ein Fingerschnips gewesen sein. Und wenn wir sterben und ruhen, wird es vielleicht ein bisschen kürzer sein. Niemand weiß, wann dieser Tag kommt, wenn Gott sagt, jetzt ist es soweit. Und dann sagt Jesus, ja, ich komme wieder. Nicht mehr im kleinen Stall, Heiligabend, sondern wie im Blitz. Und jeder wird es mitkriegen und sagen, oh shit, ich habe nicht dran geglaubt. Und es stimmt wirklich. Und das ist diese schönen Geschichten, dass Jesus uns überraschen wird. Niemand kennt die Stunde, wo das passieren wird. Und es lohnt sich nicht, darüber nachzudenken, wann das passiert. Menschen haben sich aufgeopfert, kann man sagen, Stunden, Tage, Jahre, ihr Leben damit verbracht, herauszufinden, wann könnte dieser Tag sein. Und Jesus sagt, keine Chance. Wird niemand rausfinden. Kann morgen sein, kann übermorgen sein, kann auch 1.000 Jahre dauern. Menschen haben immer gedacht, es kommt. Luther hat es gedacht. Immer wenn Naturkatastrophen, Krankheiten waren, Pest und Erdbeben, jetzt kommt Jesus bald wieder, weil das passte zu der Beschreibung dieser letzten schweren Zeit. Und dann nichts. Es lohnt sich nicht, darüber nachzudenken. Wo es sich lohnt, darüber nachzudenken, ist, stimmt das mit Jesus oder nicht? Und das ist im Grunde genommen, was Jesus sagt mit diesem Wachet. Lebt nicht euer Leben hin, einfach so, lasst es nicht einfach routinemäßig vor sich hin plätschern, ohne je darüber nachgedacht zu haben. Weil wenn da wirklich so was Schönes auf uns wartet, dann lohnt es sich zumindest, sich Zeit dafür zu nehmen. Als erstes Beispiel bringe ich mal Frau Lies, ich hoffe, ich kann sie so erwähnen, ich denke schon, die ist eigentlich ziemlich fit, liegt aber hier in der City-Residenz im Altersheim, im Pflegeheim. Und da geht es gar nicht gut. Ich habe mit ihr telefoniert, am nächsten Dienstag mache ich Hausabendmahl bei ihr. Und sie sagte am Telefon, ich sagte nur, bleiben Sie stark, bleiben Sie kräftig, Frau Lies. Ja, ich gebe mir Mühe, ich mache alle Übungen mit, Logopädie und alles, was man so macht, wenn es einem nicht so gut geht. Und dann sagte sie, und wenn es nicht sein soll, weiß ich, wohin ich gehe. Der Tod ist nur eine Station und dann geht es weiter. Und da sagte sie nicht weinend und heulend, sondern mit so einer Freude am Telefon. Und da habe ich wieder gemerkt, es ist nicht nur Theorie, es ist nicht nur frommes Gequatsche. Das können wir hier in der Kirche nicht gebrauchen. Kein frommes Gequatsche, kein Rumtheologisieren, sondern diese Wahrheit, diese Hoffnung muss unter euch leben. Und jeder kann sich vorstellen, wie man dann lebt, wenn man diese Hoffnung im Herzen hat. Das Leben ändert sich. Deswegen, dann gibt es so fromme Sprüche wie, mein altes Leben wird komplett neu. Natürlich ist man traurig. Aber wenn man dann was hat, was man dagegen halten kann, dann ist es gut. Wenn es kalt wird, machen wir die Heizung an, seitdem wir sparen gerade. Wenn es dunkel wird, machen wir das Licht an. Und wer kein Licht hat, noch nicht mal eine Kerze, der bleibt im Dunkeln sitzen. Und heute lege ich euch diese Kerze, dieses Licht ans Herz. Und das heißt Jesus Christus. Zweifeln gerne, Fragen ja, Nachdenken bitte. Ich hoffe, alle haben sich vorbereitet inzwischen. Es ist tatsächlich nicht abgesprochen gewesen, ich bin immer gemein, ich weiß. Aber ich bitte unsere Kinder Tom und Leonie, die Mikrofone zu nehmen. Und damit ihr noch ein bisschen mehr nachdenken müsst darüber. Nicht nur, weil ich als Pastor das sage, dass ich an Jesus glaube und an das Leben nach dem Tod, bitte ich euch um eure Hilfe, die Menschen, die genauso glauben und das erlebt haben wie ich. Keine frommen Worte, kein frommes Gequatsche. Ich möchte von euch hören, keine Bibelstellen. Ich möchte von euch hören, ich glaube an Jesus, weil. Und dann schaut in euer Herz, was ihr dann sagen möchtet. Wer möchte mir helfen? Hier vorne, schon mal, geht mal, könnt ihr schon verteilen. Einer da, einer hier. Glaub mir, es ist nicht abgesprochen. Das finde ich nämlich selber blöd. Gut, fangen wir an bei Frau Oelkers.
Ich glaube an Jesus, weil Gott mein Herz und meinen Verstand berührt hat. Das war ein langer Prozess und heute bin ich sehr ruhig und sehr gelassen und nehme alles, was so mir begegnet im Leben, Kinder, Enkel, mein Mann ist gerade im Krankenhaus, nehme ich gelassen hin und wir wissen uns in Gottes Hand geborgen.
Dankeschön, Frau Oelkers. Uwe, da. Mach einfach genau.
Ich glaube an Gott, weil ich mich ganz auf ihn verlassen kann.
Und das hast du auch gemerkt. Schon mehr, also nicht nur theoretisch, sondern bist schon manchmal durch schwere Zeit gegangen. Danke dir.
Ich glaube an Gott, weil ich alles bei ihm abladen kann und weil ich sicher bin, eine ewige Zukunft zu haben.
Und wie fühlt sich das an?
Na, wunderbar.
Das soll ich hören.
Ich glaube an Gott, Jesus und den Heiligen Geist, weil sie oder er für mich alternativlos ist.
Ja. Aber wie fühlst du, also wie fühlt sich der Glaube für dich an? Kopfding, ja, Herzding?
Beides, Kopf und Herz.
Aber irgendwo
noch an der Arbeit, noch nicht fertig.
Noch nicht fertig, aber voller Vertrauen und Geborgenheit.
Ja.
Ich glaube an Gott, weil alles andere sonst
irgendwie... Ja, hallo? Ich glaube an Jesus Christus, weil Gott ihn gesandt hat. Christus Jesus ist das Fundament des Evangeliums. Ohne Jesus, das habe ich hier schon mal gesagt, kommen wir nicht zum Vater. Es ist so.
Monika,
wie
fühlt sich das an?
Wenn wir Christus in unserem Herzen haben, haben wir alles, was unser Herz braucht. Mehr brauchen wir.
Fühlst du dich getragen?
Ich fühle mich getragen, jeden Tag.
Geborgen?
Geborgen.
Trotz Angst, Krieg und Krankheit?
Ich habe keine Angst. Ich habe nur manchmal, enttäuscht bin ich manchmal. Und im Moment habe ich auch sehr viele Sorgen und ja... Es geht jemand aus meinem Leben heraus.
Aber du erfährst Trost immer wieder.
Ja, weil ich bitte darum. Ich flehe ihn an, dass er diesen Menschen, an den ich jetzt gerade denke, ihn erlöst. Und da bitte ich Jesus noch.
Aber es geht um dich. Gott. Es geht um dich und deinen Glauben.
Es geht nicht um. Es geht um diesen Menschen, den ich jetzt verlieren werde aus meiner Verwandtschaft.
Aber der Glaube gibt dir Halt und
der Glaube
Trost
gibt mir Halt, weil ich weiß, dass er helfen wird. Und nur ich muss unheimlich bitten dafür, ohne, also die Fürbitte, wie Jesus sagt, bittet, betet, ohne Unterlass.
Danke, Monika. Und jetzt Flo.
Also ich glaube an Gott, weil sonst alles einfach sinnlos wäre.
Und fühlt sie das an? Wie fühlt sie der Glaube an?
Wie in Wärme, einfach Wärme ums Herz.
Genau, warm ums Herz, klasse. Das sind die Dinger, die will ich hören.
Ich glaube an Gott, weil er mich durch die tiefsten Täler einfach begleitet hat und mich da nie allein gelassen hat und ich auch jetzt immer noch darauf vertrauen kann und er mir durch die Erfahrungen, die ich dadurch gesammelt habe, ein unglaublich tiefes Vertrauen in ihn erworben habe und von daher mir schwere Situationen dadurch leichter fallen, weil ich einfach weiß, ich bin bei ihm geborgen und ich darf mich bei ihm fallen lassen. Und ich habe da immer ein Netz, wo ich nie tiefer fallen kann als in seine Hand.
Und wenn du sagst, schwere Zeit, meinst du nicht, ich habe mal mein Portemonnaie verloren, sondern richtig wehtun?
Nein, da meine ich nicht, ich habe mein Portemonnaie verloren, sondern schwere Zeiten, wo tiefe Verletzungen auch stattgefunden haben. Und ich mich aber durch ihn und dadurch, dass ich ihn in meinem Leben und in meinem Herzen tragen darf, geborgen fühlen durfte.
Danke. Dann vorne, dann genau, bitte.
Ich glaube an Jesus Christus, weil ich weiß, dass er auch für mich am Kreuz auf Golgatha verstorben ist. Und er ist wieder auferstanden und er lebt und mit ihm darf ich auch leben. Und er trägt mich immer wieder, auch wenn ich meinen Tiefen bin.
Das und haben Sie selber schon erlebt.
Ja, im danke, Leben. Herr Jesus.
JP.
Genau, ich glaube auch explizit an Jesus explizit. Und nicht nur an Gott, sondern
explizit.
Auch...
Explizit? Was heißt denn das?
Naja, insbesondere an Jesus, nicht nur an Gott.
Gut.
Weil Götterglauben gibt es viele Arten und Weisen in verschiedensten Religionen. Aber bei Jesus ist eben das Besondere, dass eben er als Gott für uns, für meine Schuld gestorben ist und nicht irgendeine Handlung meinerseits dafür erforderlich ist, dass man sich das erarbeiten muss. Und das habe ich entsprechend auch in meinem Leben an vielen Stellen erlebt, dass es eben nicht um meine Leistung geht, sondern dass Gott mich durch Jesus beschenkt.
Und wie fühlt sich das an, wenn du das im Gefühl zusammenpacken würdest?
Eben auch durch ein Getragensein an vielen Stellen, wo ich halt Hilfe erlebt habe, deswegen.
Genau. Deswegen entschuldige, dass ich ein bisschen geärgert habe, aber ich versuche mal explizit und Fremdwörter immer umzumodeln, damit es wirklich ins Herz trifft. Ne? Sonst sind wir wieder da, wo wir nicht hinwollen. Wir wollen das Herz treffen. Andrea noch und dann noch eine vielleicht, eine letzte genau hier vorne. Oh, jetzt geht's aber los. Könnt ihr noch? Ich finde das immer spannend. Wäre natürlich immer schwieriger für euch, die Zweifel auf dem Herzen haben zu sagen, alle Spinner, weil es werden immer mehr.
Ich glaube an Gott. Ich bin mit 8 Jahren missbraucht worden. Ich habe mit 23 eine Phase gehabt, wo ich nicht mehr konnte, mir das Leben nehmen wollte. Und ich habe ihn wortwörtlich, so wie ich dich jetzt sprechen höre, gehört. Und er hat zu mir gesagt, ich habe dich lieb, du hast noch eine Aufgabe, es ist nicht deine Zeit. Und diese Begegnung mit Gott, das ist schwer zu glauben, aber es ist wirklich eine Begegnung gewesen, als wenn ich einen Menschen sprechen höre, die hat mich so geprägt, dass trotz aller Zweifel manchmal und trotz aller Ängste und nicht alles verstehen können, was in der Bibel steht, ich mich doch getragen fühle und weiß, dass er mein Leben in der Hand hat und dass er auf mich aufpasst.
Wenn man sowas erlebt hat, Andrea, ja. Heilt das Herz, hilft Gott,
ja.
Dass es heilt?
Ja, das ist so.
Und dass du wieder leben kannst?
Ja. Ich wollte nicht mehr leben. Ich wollte wirklich, ich hatte 2 Kinder, ich hatte 2 kleine Kinder und ich konnte nicht mehr leben. Ich wusste nicht, wie ich den Tag überstehen sollte. Aber ich weiß heute, dass auch in diesen Situationen, wo es mir heute schlecht geht, dass ich immer wieder spüre, er richtet mich regelrecht auf und ich kann dann mich entscheiden zu sagen, okay, komm jetzt raus aus diesem Loch. Ich weiß, da ist jemand, der dich wirklich hält und der dich in den Arm nimmt. Und ich verstehe wirklich nicht alles, was in der Bibel steht. Aber ich weiß, ich muss diesen Kampf nicht alleine leben und nicht alleine kämpfen.
Ich danke dir für dein Vertrauen, ja. Dass du uns hier das so sagst. Wen habe ich noch gesehen? Frau Schäfer und Marianne, ihr beide noch. Und dann haben wir, glaube ich, genug Zeugen. Einmal mit dem Mikro, sonst ist es schade. Genau.
Ich glaube an Gott, als in der ganz schweren Zeit oder der schwersten Zeit meines Lebens unser ältester Sohn verstarb, war er immer an meiner Seite und hat mir Trost geschenkt. Also so, ich habe das richtig gemerkt, also im Schlaf oder ich einschlief. Also er war immer an meiner Seite und hat gesagt, mach weiter, dein Sohn ist gut aufgehoben. Und ich habe damit auch das, man überwindet es nie und jetzt, wenn ich drüber rede, aber es ist so, dass ich ihm vertraue und dass ich also auch mit Mut wieder ins Leben gegangen bin.
Auch dir danke für dein Vertrauen. Genau, Frau Schäfer noch. Genau.
Also ich glaube ganz fest an Christus, weil er immer für mich da ist. Wenn ich alleine bin und mit keinem reden kann, zum Beispiel in der Straßenbahn, beim Waldspaziergang oder abends im Bett, mit ihm kann ich immer reden, immer. Und das ist unheimlich toll.
Und das fühlt sich auch wirklich so an für Sie, Frau Schäfer, ne?
Ja, das fühlt sich, ich meine, er antwortet mir, aber ich höre es nicht immer, aber immer öfter. Aber es ist, ja, ich fühle mich einfach geborgen und angenommen bei ihm.
So fühlt sie das an. Vielen Dank euch allen, dass ihr den Mut hattet, das zu teilen. Wir machen hier mal Schluss, André, ist okay? Oder willst du noch gerne? Sicher? Nicht, dass du nachher traurig bist. Ich denke, dass wir weitermachen sollen. Ich denke, die Sache ist klar. Es ist nicht nur Theorie, es ist nicht nur frommes Gequatsch hier in der Kirche. Leider hat manche Tradition durch diese ganze Organisation das alles verdeckt, was ihr gehört habt. Es geht nicht darum, dass ihr alle Bibelgeschichten auswendig lernen müsst. Es geht nicht darum, dass ihr singen müsst. Es geht nicht darum, dass man was Bestimmtes anzieht oder so ein Talar oder dass man schick zur Kirche geht. Es geht darum, um diese Hoffnung, die ihr eben gehört habt. Um nichts anderes. Und ich will euch einfach ins Nachdenken bringen. Jetzt ist es nicht nur ich, der spinnt, sondern es sind mehrere und in der ganzen Geschichte sind es Milliarden Menschen, die das gemerkt haben. Und natürlich muss man genau hingucken. Es gibt verschiedene Angebote in dieser Welt, die sagen, hier kommt zu mir, bei mir ist Leben. Und wir sind auch ein Angebot. Wir sagen, hier ist Leben bei Jesus. Und jeder muss selber gucken, ist was dran oder nicht. Und ich mache euch einen Vorschlag. Ihr seht ja, hier sind ganz viele Wäscheklammern an diesem Kreuz. Das war meine Aktion. Da habe ich einfach gesagt, wer glaubt an Gott und Jesus und wer ist getauft, der kann nach vorne kommen und so eine Klammer dran machen. Und all die Klammern, die ihr seht, sind Menschen aus der Gemeinde, die sagen, ich glaube das. Und dazu kann man gehören, wenn man im Grunde genommen selber sagt, ja, ich glaube auch daran. Müsste ich machen, keine Angst, aber der Vorschlag ist folgender. In 2 Wochen endet unser Glaubenskurs. Da sind wir bei Le Corni, beim Italiener, könnt auch gerne noch dazukommen, jeden Donnerstag und noch einmal einen Samstag. Und immer am Ende so eines Glaubenskurses sage ich, wenn ihr die Sache festmachen wollt und sicher gehen wollt, dass ihr dieses Leben nach dem Tod habt, da hilft immer ein Gebet. Man kann ganz einfach sagen, da war ja dieser Typ am Kreuz, dieser Schwerverbrecher neben Jesus, und der sagt nur, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, ha, da hast es, du kriegst das Leben nach dem Tod, nur weil du mich jetzt gefragt hast, am Kreuz. Und das geht, kann man auch zur Lebzeit machen. Also ihr müsst nicht warten, bis ihr irgendwo auf dem Sterbebett liegt, sondern ihr könnt das jetzt machen, zur Lebzeit, einfach so ein Gebet sprechen. Jesus, ich möchte wissen, ob es dich gibt oder nicht. Zeig dich, wenn du da bist. Und wenn ja, dann einfach sagen, ja, ich möchte mit dir mein Leben führen. Ich möchte mit dieser Hoffnung, dass das Kreuz nicht das Letzte ist, durchs Leben gehen und auch durchsterben. Und da hilft es manchmal, dass der Pastor so ein Gebet vorformuliert, und das mache ich immer am Ende so eines Glaubenskurses, und das wird am 4. Dezember sein. Ihr habt jetzt 2 Wochen Zeit. Ihr könnt selber nochmal euch Zeit nehmen, darüber nachdenken, ob ihr diese Hoffnung teilen wollt oder nicht. Und dann eben mit in diesen Gottesdienst kommen, und dann gibt es immer verschiedene Möglichkeiten. Ich stehe vorne, ich lade dann immer nach vorne ein. Wer will, kann nach vorne kommen und das Gebet mitsprechen, so als Zeichen, das ist mir wichtig, ich bekenne mich dazu. Man kann auch sitzen bleiben, man kann auch vor dem Bildschirm hocken. Und das Mitbeten, darauf kommt es sich an. Aber es kommt darauf an, dass man einmal irgendwann mal sagt, ja, an diesen Jesus glaube ich. Oder wie der Verbrecher sagt, denke an mich, Jesus, wenn ich sterben muss. Das ist genug. Es geht nicht darum, ein sündloses Leben zu führen. Es geht um dieses eine Jahr. Mehr braucht es nicht. Man muss nicht besonders toll sein, man muss nicht besonders hübsch sein. Man muss nicht jeden Sonntag in die Kirche rennen. Aber dieses Gebet, das ändert das Leben, weil diese Hoffnung auf einmal hinzugefügt wird, wie das Licht einschalten im dunklen Raum. Deswegen, nehmt euch Zeit. Ich weiß, dass man gerade natürlich viel beim Tod nachdenkt. Wenn der Tod in der Familie ist, jemand stirbt, denkt man viel darüber nach. Und natürlich kommt man nicht drum herum, auch an das eigene Sterben zu denken. Wann wird das sein? Wie lange werde ich noch leben? Welche Krankheit wird mich erledigen? Wie lange muss ich im Pflegebett liegen? Werde ich künstlich ernährt? Das sind gruselige Gedanken. Und wenn ihr dann nichts habt, was ihr dem entgegensetzen könnt, dann kann man nur depressiv werden, nur noch traurig werden. Aber wenn er dann sagt, wie Frau Lies im Pflegeheim, dann ist das eben so. Ist nicht schön, aber ich weiß, es ist nur eine Station und dann fährt der Zug weiter. Ihr führt ein anderes Leben. Ihr führt ein anderes Leben. Ich kann euch das immer wieder ans Herz legen. Ich glaube, ich habe genug gepredigt. Aber das war mir ganz wichtig, dass wir hier nicht sind, um einfach einen Gottesdienst runterzurattern am Ewigkeitssonntag. Und wir ein Häkchen dran machen, besucht Feierabend. Sondern es geht tatsächlich um diese Hoffnung, dass Gott stärker ist als der Tod. Und an Jesus hat er uns dieses Beispiel gegeben. Seht hin, den habe ich nach 3 Tagen auferweckt. Und bei dir kann ich das genauso machen. Vielleicht nach 100 Tagen, 1000 Jahren. Aber ich kann's. Und wenn du das haben willst, glaub an Jesus, mehr brauchst du nicht. Nehmt es mit, tut mir den Gefallen, denkt drüber nach. Ein Tipp, 2 Wochen Zeit, lest zum Beispiel so ein Lukas-Evangelium durch oder so ein Johannes-Evangelium, um mal zu wissen, was steht da überhaupt drin. Könnt auch gerne Daniel nehmen und andere Bücher, klar, aber ich glaube, da geht es eben darum, diese Hoffnung, weil es Jesus erzählt, weil es Jesu Worte sind, ist nochmal spannender. Weil er eben selbst sagt und verspricht, glaubt an mich und ihr werdet nicht verloren gehen. Ihr werdet leben, selbst dann, wenn ihr sterben müsst. Lukas Evangelium finde ich persönlich schön. Johannes Evangelium ist sehr gefühlvoll, geht ans Herz. Markus ist ein bisschen nüchtern und Matthäus ist auch schön. Also es sind alle 4 Evangelien schön. Aber Lukas ist so schön, da geht es auch mit der Weihnachtsgeschichte los. Und weil dann eben auch Weihnachten ist, ist das vielleicht eine gute Sache, sich das Lukas-Evangelium mal vorzunehmen. Lest es durch und wenn ihr nicht stoppen könnt, lest einfach weiter. Ich könnte jetzt weitermachen. Tom sagte heute, unser Sohn, heute ist ewiger Gottesdienst, oder? Ja, ich sage ja, weil ich ewig predigen werde. Aber es ist Ewigkeitsgottesdienst und kein Totensonntag, bitte. Totensonntag können die sagen, die nach dem Tod keine Hoffnung mehr haben. Die können nur Totensonntag sagen, aber wir sagen Ewigkeitssonntag, weil wir diese eine Hoffnung haben, die unser Herz hell macht, das Dunkel hell. Amen. Wir singen das Lied, es ist ein bisschen moderner.